Ja, Hallöchen, ihr alle hier zusammen. Wir sind hier beim Kompendium des Unbehagens. Ich bin der Chris, heute mal hier als Mittelalterhistoriker im Bereich Japan, ausnahmsweise. Und ich bin hier mit dem.
Norman, mich kennt
Ja.
ja eher aus anderen Reihen, aber ich finde mal wieder zu meinen Wurzeln zurück, sozusagen, als ja, studierter Politikwissenschaftler unter anderem.
Ja, wir haben nämlich heute mal vor, über ein dezidiert ja, politisches Grundthema, Klassikerthema zu sprechen, ne? Und zwar ein Thema, das mich auch als gerade Mediävist immer interessiert, denn wir wollten eigentlich mal darüber sprechen, Staaten. Staaten gibt es ja überall. Wir leben in welchen, habe ich gehört. Nur, was meinen wir damit? Das ist nämlich eine sehr spannende Frage, wenn du eben dich mit älteren Kulturen und Gesellschaften beschäftigst, weil dann fragt man sich, wovon sprechen wir? Es ist ja schon früher eben ein bisschen anders gewesen als in unseren heutigen Demokratien und auch Autokratien, die wir da überall auf der Landkarte verteilt haben.
In der Tat.
Ja, und ich meine, ich zum Beispiel in Japan, also ich habe das Problem, wenn wir zum Beispiel das frühe Mittelalter nehmen, da haben wir da einen Shogunat sitzen und wir haben einen Kaiserhof sitzen. Aber dann die Frage ist ja, und wer herrscht jetzt eigentlich über was, ne? Das ist dann schon, wo es schwierig wird. Und wie würdest du sagen, was gehört denn eigentlich zum Staat dazu? Also wie mache ich denn das? Wie sage ich, wenn ich einen Staat suche, wie finde ich denn den?
Also klassisch ist die Definition nach Jelinek. Georg Jelinek war Österreicher, ist schon seit, ich weiß gar nicht, 100 Jahren tot oder so. Der hat gesagt, ein Staat ist die mit ursprünglicher Herrschaftsmacht ausgerüstete Körperschaft eines sesshaften Volkes. Und da stecken im Grunde dann drei Teile drin. Ein Staat verfügt über ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt.
Ah, ja, Staatsgewalt habe ich als einen Souveränitätsbegriff mal gehört. Das wäre so der Kitt, weißt du, der das Territorium und das Volk zusammenhält. Irgendwie.
Es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, die Staatsgewalt am Ende ja, zu definieren. Also Jelinek spricht ja von ursprünglicher Herrschaftsmacht und gemeint ist eben tatsächlich, dass es ja eine Herrschaft innerhalb des Staates gibt. Worin er ja auch immer besteht. Das ist ja vollkommen unabhängig davon, dass es einen Staat gibt.
Ja, ob wir die durch einen König quasi symbolisch verkörpern, ne, oder ob wir diese Gewalt quasi auf dieser Entität des Volks zuschreiben,
Genau.
oder, also, aber es geht nur darum, dass es eine Entität als gibt, die man definieren kann, und die dadurch eben auf einer Stufe mit anderen solchen stehen kann, ne, letztlich. Also, um es mal ganz abstrakt zu formulieren.
Ja, im Grunde schon, denn ein Staat ist ja erstmal ein rein abstraktes Konstrukt, was ja
Ja.
auch kein natürliches Konstrukt in dem Sinne ist.
Ja, ich meine, das gleiche Problem haben wir ja eigentlich auch mit dem Volk, weil wer gehört denn eigentlich dazu? Und Territorium, überleg mal, ich musste da irgendwie bei diesem Gedankengang, weil diese Dreiertrennung, die habe ich auch gelesen in einem Buch darüber, ob es in mittelalterlichen Japan einen Staat gab. Und zwar, wenn wir sagen, okay, wir haben also ein Gebiet, ne, eine räumliche Ausdehnung, wo man sagen kann, da ist der Staat. Territorium. Und dann haben wir, ja, Volk. Meinen wir nur mit Volk die Leute, die da drin wohnen, oder meinen wir Leute, die eine wie auch immer geartete Beziehung zu diesem Territorium haben? Denn, denk mal an zum Beispiel die Rhetorik von Putin und Co., als er die Ukraine gestartet hat. Da kriegst du ja auch die Idee, die Ukraine war schon immer Teil Russlands mitgebracht, was erklärt, dass du sie wieder zurückholen darfst, ne? Das ist ja nun mal was anderes. Und dann hieß es ja auch, wir kommen den Russen, die da leben, zur Hilfe. Das ist also so ein Volk-Argument. Also du hast diese beiden Dimensionen
Richtig.
eigentlich wirklich in der Rhetorik, in real time
Richtig, die
sitzen.
Staatsgewalt lässt sich halt nur so bedingt unterbringen, wenn du das auf Expansion ausdehnst, weil eine Staatsgewalt in dem Fall ja in der Ukraine bereits existiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Putin sagt, diese Staatsgewalt ist ja illegitim innerhalb der
Ja,
Ukraine.
sie ist zumindest illegitim für das, was sie beansprucht, was zu ihr gehört,
Genau.
ne? Und deswegen ist es ja legitim, diesen Fehler zu berichtigen, ne? Um es
Genau.
mal so zu sagen. Aber das habe ich eigentlich gelernt, eben als diesen klassischen Nationalstaatsgedanken. Gerade das Territorium ist nämlich richtig, problematisch, wenn du dich mit vormodernen Gesellschaften beschäftigst.
Richtig, also man muss halt sagen, Jelinek, wie gesagt, hat ja, vor allem im 19. Jahrhundert gelebt und ist dementsprechend natürlich geprägt vom modernen Nationalstaat. Den gibt es ja, ja im Grunde seit Ende des Dreißigjährigen Krieges, Westfälischer Frieden, 1648. Und vorher ist es natürlich schwierig, von einem Nationalstaat in dem Sinne zu sprechen. Einfach weil das Konzept im heutigen Sinne nicht existierte.
Ja, gerade wie schwammig das mit Territorium ist, da muss ich auch an eine Situation denken. Und zwar, wenn so im, also im 14., 15. Jahrhundert gab es da drüben im asiatischen Meerraum, also zwischen Japan, Korea, China, sehr viel Piraterie, die war sehr lebhaft. Und die Chinesen haben dann eben Gesandte an den Ashikaga-Shogun in Japan geschickt und haben gesagt, mach mal was dagegen. Ja? Die haben gesagt, das ist, gefällt doch unter dich, was du beherrschst, also mach das. Und im einen Fall, als es nämlich darum ging, dann den staatlich legitimierten Tributhandel zu machen, hat der Shogun, das war Yoshimitsu, glaube ich, zurückgeschrieben, ja, mach ich. Ich kümmere mich drum. Aber eine Generation später hat dann sein Sohn gemeint, du, diese Inseln gehören nicht zu uns, ich habe da keinen Einfluss zu. Also die Frage ist da sehr schnell, was gehört zu dem Staat? Und das hat man da so ad hoc mehr oder minder, was gehört denn zu uns? Ne?
Und das vereint dann aber gleich alle drei Dimensionen.
Ja.
Denn einerseits sagt er, es ist unser Staatsgebiet oder es ist nicht unser Staatsgebiet. Die da gehören dazu oder eben nicht. Und wir haben die Möglichkeit, eine Herrschaft zu etablieren auf diese Leute oder eben nicht.
Genau, ob ich meinen Willen durchsetzen kann.
Und genau.
Das ist natürlich im Falle von Inselchen immer so ein Problem mit dem Territorium. Das haben wir ja auch mit Hoheitsgewässern. Ne?
So richtig. Also Inseln sind deutlich nicht einfacher als Gewässer.
Ja, Inseln haben meistens eine sehr klare Grenze.
Richtig.
Solange man nicht in der Insel nochmal eine Grenze ziehen muss, ist das völlig unproblematisch.
In der Tat.
Man sieht ja auch, wie man es damals in den USA gemacht hat. Einfach mit dem Lineal mal durchs Land gezogen, ne?
Ja, es hat sich damals einfach angeboten.
Ja, ne?
Was mir noch einfällt in Bezug auf die auf das Staatsgebiet, was du eben ansprachst, mit dem, mit der Veränderung des Staatsgebietes innerhalb einer relativ kurzen Periode, ja, was zu dem Zeitpunkt nur so bedingt unüblich war. Im Bereich von Südasien, Thailand etc. war das auch eine besondere Art von Staatlichkeit, was das Staatsgebiet anging, eine lange Zeit, da sich die Staaten normalerweise um ein Zentrum etabliert haben und dann ausgedehnt und wieder zusammengezogen haben, was eben auch mit der Natur zu tun hatte, denn im Dschungel ist es ein bisschen schwierig, Grenzen abzustecken.
Ja, es ist allerdings natürlich auch, dass man in jetzt vormodernen Herrschaftsordnungen, wo man ja völlig andere Kommunikationsmöglichkeiten hat wie heute und damit die Organisation wesentlich stärker, sagen wir, zentralisiert sein muss, weil je weiter was weg ist, desto länger dauert es, um mit denen überhaupt reden zu können.
Richtig.
Also wenn du irgendwas machen willst, dann musst du erstmal 30 Tage mitunter einen Boten durch die Gegend schicken und der muss dann wieder 30 Tage zurückkommen, bevor man überhaupt irgendwie weiß, was Sache ist, ja.
Richtig, und das ist ja nicht nur in der Vormoderne, das hat sich ja auch in der Moderne noch gehalten.
Ja, ich meine, Telekommunikation hat das Ganze natürlich massiv vereinfacht, so im letzten mal 150 Jahren, ne, ging es eigentlich erst los.
Richtig, aber selbst der Telegraph war ja ein Zwischenschritt, der halt auch nur so bedingt gut immer funktioniert hat.
Deswegen ist auf jeden Fall die Möglichkeit überhaupt, da diese Staatsgewalt, was auch immer die jetzt konkret beinhalten soll, anderen gegenüber durchzusetzen, ist massiv von unserer, von den technischen Möglichkeiten, muss man sagen, bestimmt. Und entsprechend ergibt das völlig Sinn, dass du halt immer so ein Zentrum hast, das sich dann mal ausdehnt und irgendwann erreicht es aber auch eine maximale Ausdehnung, die realistisch letztlich kontrollierbar ist und danach ist es eigentlich nur noch so ein Lippenbekenntnis. Ja, wir gehören halt dazu.
Richtig. Ein schönes Beispiel ist immer noch die moderne Mongolei. Die Mongolei ist ja sehr, sehr dünn besiedelt. Und dadurch ist die Herrschaftsausübung sehr, sehr kompliziert und schwierig. Das ist auch ein Problem für die Wirtschaft des Landes, weil die Infrastruktur einfach nicht ausreichend funktioniert. Es ist sehr teuer, Infrastruktur zu schaffen, die alle Leute verbindet, weil die Mongolei sehr groß ist und gleichzeitig aber sehr wenig Leute da drin leben. Und ich finde, es ist ein sehr schön illustrierendes Beispiel für diese Situation.
Ja, oh, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, das Territorium finde ich allerdings wirklich so der unproblematischste Teil des Ganzen noch, ne?
Ja,
Du hast
das
ein
sagst du jetzt, weil du
räumliches
zweidimensional
Problem.
denkst.
Ja, okay, dann mach mal eine dritte Dimension draus.
Ja, du kannst ja auch in Richtung oben oder in Richtung unten gehen. Was
Oh,
machst du in
ja,
Bezug
stimmt.
auf Bodenschätze? Wie weit darfst du runter? Oder wie weit darfst du die Luft, was die Lufthoheit angeht? Nee, wie heißt es?
Ist es Luftraumhoheit?
Ja, jeder
Ach,
weiß, was er
ich
meint.
weiß es nicht. Ja, da, wo die Flugzeuge durch die Gegend flattern.
Richtig.
Und mittlerweile auch Drohnen und wenn man es übertreiben würde, sogar Satelliten, ne? Also alles, was von oben
Klar,
auf
klar.
darauf nämlich runtergucken kann.
Genau, also ich meine, es ist so, dass man nach unten sagt, man es geht bis zum Erdkern, was natürlich absurd ist, ne? Aber
Ja,
irgendwohin muss man ja gucken.
ich hoffe, es probiert auch keiner aus.
Richtig. Und nach oben bis in die Stratosphäre irgendwo. Denn noch weiter ist halt auch wiederum schwierig. Also im Grunde hat man so eine Art dreidimensionalen Kegel als Staatsgebiet.
Eine Sphäre, kann man in der Art, ne? Kann man sagen,
Aber du hast
so.
eben eine
Ja,
Spitze im Grunde
Kegel, klar,
runter in den
der
Erdkern
ist flach
und
oben
er wird immer
drunter.
breiter nach oben.
Ja, das ergibt Sinn. So haben natürlich die Leute früher nicht gedacht. Die konnten nämlich nicht so weit nach oben.
Und auch nicht so weit nach unten.
Ja. Da war die Möglichkeit, nach oben zu gehen, ja, von der Höhe des, von dem Erdboden selbst beeinflusst, ne? Gebirge,
Richtig,
fertig.
richtig. Aber es war damals auch irrelevant, du konntest ja eh nicht fliegen, dann war es auch
Ja.
egal.
So ist es.
Genau, aber so viel
Ja,
zum
es.
Staatsgebiet. Und ich glaube, das Staatsgebiet, auch wenn das natürlich jetzt eine an den modernen Nationalstaat angelehnte Theorie ist, kann man im Großen und Ganzen auch ja, bis in die Vorzeit zurückverfolgen, bei allem, was ein Staat oder ein staatsähnliches Gebilde ist.
Ja, schwierig.
Jetzt bin ich gespannt, was du als Gegenbeispiel anbringst, denn am Ende ist es
Wir
natürlich eine
dis
Definitionssache, was jetzt das
ja,
Staatsgebiet ist, ja.
natürlich, natürlich. Wir diskutieren über Staatlichkeit von Kaiserhof und Shogunat im 12., 13., 14. Jahrhundert. Und zwar so, dass es sich dabei nämlich, dass sie jeweils einen anderen Herrschaftssitz haben. Die einen sitzen halt in Kyoto und die anderen saßen in Kamakura, ne? Und das Problem ist, wenn man dann guckt, was die mit wem tun durften. Also damals war generell das Prinzip war, dass die Leute viel mehr ihre Konflikte noch wesentlich mehr autonomer geregelt haben. Formal wurden zwar zum Beispiel gewisse Steuern abgeschoben nach oben. Das oben war aber nicht immer nur die Staatskasse, also die ursprüngliche, sondern das hat man alles semi-privatisiert, so dass was ursprünglich mal Steuern des Landes waren, das ging dann eben an Einzelpersonen, an hohe Adlige stattdessen.
Das ist aber nicht ungewöhnlich.
Eben. Und ansonsten war die Hauptfunktion des Staats eigentlich, in Konfliktfällen als höchste Autorität einzuschreiten. Die waren halt da, an die man sich wenden konnte, wenn man Probleme hatte, die man nicht selber lösen konnte, ne? Und jetzt ist das Problem, dass sich das der Kaiserhof dann die Zuständigkeit für die Vasallen des Shogunats sich abgesprochen hat und das Shogunat hat sich die Zuständigkeit für alles, wo der Kaiserhof, also wo keine eigenen Vasallen involviert waren, auch sagte, das gehört nicht zu uns. Nur da die ja oft miteinander Streit hatten, hast du, wenn man das versuchen würde, irgendwie geografisch zu mappen, dann hast du einfach ein gigantisches Patchwork, das sich gegenseitig überlagert.
Das würde ich aber
Weil.
gar nicht so sehr auf das Staatsgebiet schieben, sondern das ist eine Sache der Gewalt.
Ja, genau. Das ist also eine völlig andere Frage. Und dann ist die Frage, ob man halt dieses Konstrukt Shogunat als eine staatsähnliche Entität, die neben dem Hof besteht, bestimmt oder innerhalb. Und quasi diese Idee von Japan hat dann quasi zwei Staatsgewalten. Gleichzeitig, was das Ganze etwas mysteriös macht. Aber die
Ja, das ist
Amerikaner
tatsächlich
sprechen dann von
fraglich,
Dual
ob man
Sovereignty.
jetzt argumentieren würde, die existieren parallel, aber verschränkt. Dann hast du ja doch im Grunde eine Staatsgewalt, wenn die eben keine überlappenden Zuständigkeiten haben.
Mhm.
Oder wenn sie eine überlappende Zuständigkeit haben, dann ist es eine Konkurrenz. Und dann ist natürlich die Staatsgewalt an sich schon angegriffen.
Ja, das ist eine Mischung aus beidem. In gewisser Weise. Gewesen, weil du hast einerseits Kooperationsmaßnahmen, wie zum Beispiel damit, weil das war ja alles damals parzelliert. Du hattest überall Sonderrechte und dann durften die Militärbeamten, deren Jobs eigentlich ist, Mörder zu fangen, durften da rein, aber da nicht. Und dann mussten sie sich einen kaiserlichen Erlass besorgen, damit der dann quasi jemand zum sowas wie im Staatsfeind erklärt, würde man modern sagen, damit sie das dann wieder, damit sie überhaupt mobil gemacht werden dürfen. Das war aber wiederum nötig, weil jeder einzelne Akteur natürlich nur innerhalb seines Gebiets, wo er gewisse Eigentumsrechte dran hat oder Einkommensrechte überhaupt hat, was machen durfte. Und dann gab es Fälle, wo das natürlich separat war und die einen wirklich sagen konnten, das geht uns gar nichts an, das geht nur die anderen was an.
Das erinnert mich
und
so
dann
war es
auch wieder fallbezogen.
Das erinnert also mich so ein bisschen an das System des Kirchenasyls.
Ja, in einer gewissen Weise kann man sagen, dass die Möglichkeit da war, Leuten Zuflucht zu gewähren, hat man ja auch meistens für die Leute der eigenen Community zum Beispiel gemacht. Ne?
Ja, klar. Aber im Grunde ist es ja genauso eine Ausnahme der Durchsetzungsmöglichkeiten der Staatsgewalt innerhalb eines kleinen Teils des Gebietes.
Mhm.
Das ist ja tatsächlich heutzutage relativ interessant, dass man das ja vermeidet, dieses Problem, indem man zum Beispiel Konsulate und deren Grundstücke zu Teilen des Staatsgebietes der anderen Staaten, also die bestimmt man als das, ne? Das ist kein,
ja.
Also das britische Konsulat in Deutschland, gibt es wahrscheinlich mehrere, aber wie auch immer, ist britisches Staatsgebiet und kein deutsches.
Ja, jetzt virtueller Natur. Deswegen haben die ja auch eine Asylfunktion, ne?
Genau.
Können sie. Du kannst dann ja auch, ich meine, der Assange saß ja auch ewig da in einem Fest.
Ja, richtig, bis Ecuador eben gesagt hat, es ist jetzt legitim, dass die Polizei, die britische Polizei, Assange auf unserem Staatsgebiet festnimmt, nämlich in der Botschaft.
Mhm. Ich meine, Staatsgewalt ist ja auch nicht unbeschränkt, die haben ja immer Rechte. Sowieso selbst. Selbstbeschränkungen.
Ja, genau. Ja, einerseits Selbstbeschränkung im Innern, aber natürlich auch äußere Beschränkungen.
Ja, aber die sind dann eher tatsächlich territorialer Natur.
Ja, das ist aber auch ein Produkt wiederum des modernen Nationalstaats. Der moderne Nationalstaat nach dem Westfälischen Frieden sagt ja, dass ein Staat keine Einmischung von außen zulassen muss.
Ah,
Gesundheit.
Ich hoffe, oh Mist, hat man das gehört?
Dann. Das macht ja im Grunde den modernen Nationalstaat aus.
Mhm. Okay, Territorium, drei Dimensionen. Ja, auf jeden Fall, wir schlagen uns da fröhlich mit den Zuständigkeiten herum. Mhm. Und wenn man es in dem Sinne extrem nimmt, wie du es vorgeschlagen hast, dann müsste man im Falle Japans sagen, dass es dann halt durchaus mal ein zumindest Bereiche gab, die temporär dieser Staatsgewalt entzogen waren. Das war nämlich dann 1180, als es dann den großen Krieg gab, den man als Genpei-Krieg bezeichnet hat.
Mhm.
Und wenn dann eben etwas völlig unter der Kontrolle eines Aufstandsführers ist und keine Steuern und nichts mehr an die Hauptstadt gehen, dann ist das halt faktisch temporär nicht mehr drunter. Ne? Egal, du kannst es zwar beanspruchen, aber du hast keine Möglichkeit.
Richtig, aber das ist ja nichts anderes als ein moderner Bürgerkrieg.
Ja, genau. Nur, dass ich das nicht Bürgerkrieg nennen wollen würde.
Nein, nenne es Separatismus.
Hm.
Ja, aber am Ende kommt das Gleiche raus.
Weil der Begriff Bürger hängt sehr stark mit wieder modernen Staatsvorstellungen zu tun. Ne?
Ja, Bürgerkrieg war in dem Sinne einfach eine Bezeichnung für einen ursprünglich landes- oder staatsinternen Konflikt ist gemeint.
Ja, Konflikt.
Also das ist einfach das Wort Bürgerkrieg, da steckt halt Bürger drin, aber was willst du machen?
Ja, ne, also es ist halt nicht unbedingt eine zivile Angelegenheit.
Richtig, aber ich meine, der Begriff des Bürgers hat sich ja auch im Laufe der Zeit verändert. Auch wenn du nur die europäische Perspektive hast, der römische Bürger war ja was anderes als der Bürger im Feudalismus des mitteleuropäischen Mittelalters. Und
ja, klar, da war ja mal der Bürgerbegriff sehr städtisch zentriert. Hm?
Da schon. Auch. Und in der Antike war es ja im Grunde die Grundlage, die Bürgerrechte des Römischen Reiches zum Beispiel zu haben, beziehungsweise der Römischen Republik zuvor.
Ja, vollwertiger Bürger sein, das hat etwas, ich finde, das ist schon ein bisschen ein Vorläufer in ideenmäßig, ne, wie heute Teil der Bevölkerung zu sein, oder?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen.
Denn wir garantieren, eben gerade weil wir heute allen eben die gleichen Rechte garantieren, qua einer Verfassung, die für alle gilt, üblicherweise zumindest.
Ah, das ist gefährlich zu sagen. Wenn du dir mal die ersten Artikel im Grundgesetz anguckst, wirst du feststellen, dass manche für alle Menschen gelten, manche nur für Bürger. Und das sind Staatsbürger.
Ja. Ja, genau. Die Staatsbürger meine ich in dem Fall
okay,
auch.
Okay, denn das macht einen Unterschied zwischen allen und allen Staatsbürgern.
Ja, ich meine allen, die in einen Staat rein, die diesem zugeschrieben sind formal als Angehörige dieses oder konstituierend diese. Das ist dann das, was der Volksbegriff wäre. Ne?
Denn viele hier Lebende sind ja keine deutschen Staatsbürger. Oder ein schönes Beispiel ist Luxemburg, wo die Hälfte der Bevölkerung keine Luxemburger sind.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass es die Idee gibt, dass es Leute gibt, die Bürger sind.
Richtig,
und die dann
genau.
entsprechend andere Rechte haben, aber auch Pflichten.
Genau, aber ich fand die Bezeichnung aller in dem Sinne nicht ganz passend.
Ja, ich meinte eben... Also das gesamte Volk. Wie definierst du das?
Das ist jetzt der nächste Punkt, genau. Also Staatsvolk ist im heutigen Sinne meistens so, dass es um Staatsangehörigkeiten geht. Zum Teil kann man aber natürlich auch argumentieren, es geht um alle, die sich auf dem Grund des Staatsgebietes aufhalten und oder die der Staatsgewalt unterworfen sind.
Ja. Aber das Letztere hast du natürlich auch in Fällen von Leuten, die eigentlich nicht Staatsbürger sind, was sie zum Beispiel jetzt nicht in Deutschland wählen gehen dürfen können, weil sie halt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber wenn die hier was anstellen, dann kann trotzdem erstmal die Polizei die festsetzen.
Auch richtig.
Dann die Frage ist, ob man sie hier eben verhandeln kann und schuldig sprechen kann und einlochen kann mitunter oder woanders.
Richtig, aber das ist ja tatsächlich ein Unterschied, wie du das Staatsvolk definierst.
Ja, das stimmt. Diese Vorstellung von Volk, weil ich glaube, diese Festschreibung hat ja noch viel mit der Genese des Nationalstaats zu tun, als dieser, also der Volksbegriff, der dann durchaus kulturelle, ethnische Komponenten zugeschrieben bekommt, zu tun, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem, weil ja nach wie vor es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein Volk zu definieren.
Ja.
Also damit meine ich jetzt gar nicht irgendeine völkische Konnotation, sondern einfach eine rechtliche. Also schon die rechtliche Definition ist sehr, sehr schwierig. Und das drückt sich ja zum Beispiel schon im Staatsbürgerschaftsrecht aus. In Deutschland haben wir ein ganz anderes als anderswo.
Stimmt,
normalerweise hast du ja entweder einen Erbe sozusagen zurückgehendes Recht, was die Staatsbürgerschaft angeht. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Elternteil die entsprechende Staatsbürgerschaft hat, dann hast du sie auch. Andere Staaten gehen dann zum Beispiel davon aus, wenn du auf deren Staatsgebiet geboren bist, bekommst du automatisch die Staatsbürgerschaft.
Dann gibt es die Möglichkeit, lang genug zu leben, ne?
Da. Richtig.
Und es müssen auch nicht nur die Eltern sein, denn du kannst ja noch weiter zurückgehen. Denk mal zum Beispiel an die japanischen Immigranten nach Südamerika, Brasilien vor allem.
Oder die Russlanddeutschen.
Die dann Sondereinwanderungsrechte bekommen, weil sie ursprünglich mal daher kamen. Und das war ja mal so eine Idee, dass sich die Japaner ausgedacht haben, weil sie halt Arbeitskräfte brauchten.
Ja, richtig. Schönes Beispiel ist auch Südtirol. wo die Südtiroler die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen können, weil Südtirol mal zu Österreich gehörte. Und das ist dann gar nicht auf das Volk bezogen, sondern auf das Gebiet.
Ja, da kann man viele lustige Späße machen. Und ich meine, ich glaube, in dem Sinne ist dann die Volks... Auch wenn Volk immer so ein Wort ist, das, wo man merkt, was meinen wir damit eigentlich? Wenn du nämlich an Israel denkst, ne? Weil jeder, der Jude ist, kann eigentlich da hingehen. Punkt.
Richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Sache, dass man mehreren Völkern problemlos angehören kann oder mehreren Staatsvölkern. Denn wenn wir gleichzeitig sagen, jeder auf dem, oder wenn ein Land sagt, alle, die innerhalb meines Gebietes leben, sind Teil meines Staatsvolkes, ein anderes aber sagt, jeder Staatsbürger ist Teil meines Staatsvolkes, dann könnte man theoretisch Teil des Staatsvolkes des einen und des anderen Staates sein.
Ist in der Praxis ja auch so.
Eben.
Oder wenn du halt sagst, ein Elternteil reicht, dann hast und der andere, die anderen sagen es auch, dann hast du zwei Punkte.
Richtig. Und das kannst du dann nochmal spezialisieren oder spezifizieren, wenn du sogar mehrere Staatsangehörigkeiten haben kannst. Du kannst ja nach dem Recht mancher Staaten doppelter Staatsbürger sein.
Okay, jetzt müsstest du Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit, glaube ich, trennen. Auch wenn wir es ja hier letztlich mit rechtlich festgesetzten Begriffen zu tun haben, die nicht unbedingt einen Inhalt haben.
Ja, das wird jetzt wieder kompliziert, weil natürlich jeder Staat am Ende auch wieder eine eigene Definition von seinen eigenen Staatsbürgern aufstellt und wir gleichzeitig sogar noch im Völkerrecht sind, denn das Völkerrecht lässt ja keine Staatenlosigkeit mehr zu, meines Wissens, ne? Und ich glaube, das ist eine Definition, die können wir gar nicht aufstellen, weil wir da ausreichend wenig drin sind.
Da
zumindest traue ich mich das nicht, muss ich ehrlich sagen.
Da müsste ich jetzt auch mal überlegen, Moment, welche Gebiete auf der Erde sind eigentlich tatsächlich nicht Teil eines Staats? Ich glaube, Antarktis schon, ne?
Die Antarktis, aber es gibt allerdings den Antarktis-Vertrag. Der regelt ja zumindest die Nutzung der Antarktis und die Zuständigkeit der Herrschaft, wenn man so will.
Ja,
und allerdings auch nur eingeschränkt.
Und Hochsee ist auch irgendwann nicht mehr, ne?
Richtig. Und spannende Teile sind dann da, wenn plötzlich mal wieder eine Insel irgendwo auftaucht. Das kommt ja ab und zu tatsächlich mal vor, aufgrund von Unterseevulkanen. Und dann ja, ist es erstmal Niemandsland und gehört niemandem, bis es eben dann in Besitz genommen wird.
Als ob wir nicht schon genug Debatten um Inseln haben, die es bereits gibt.
Ne? Richtig, aber ab und zu kommt das tatsächlich mal vor.
Ich denke da an Doktor, den Korea-Japan-Dauerbrenner.
Ja.
Das ist auch so ein Fels, wo eigentlich nichts ist.
Richtig. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das im 19. Jahrhundert oder so ähnlich? Da war, ich glaube, vor der Küste Italiens eine Insel entstanden. Und bevor sie aber jemand in Besitz nehmen konnte, ist sie wieder versunken.
Naja, dann ist es ja auch egal. Hat man sich die neuen Karten gespart.
Ja, das war praktisch. Aber sowas sind natürlich Spezialfälle, aber sehr spannend rechtlich.
Ja. Es wäre dann vor allem ein extremer Spezialfall, wenn du dann noch auf so ein Ding zur Welt kommst.
Oh, allerdings.
Weil meistens ist es ja wirklich ein paar hundert Meter oder sowas an nichts.
Richtig.
Witzig ist es natürlich, wenn du auf so einem Kreuzfahrtschiff oder so, ne?
Oder auf irgendeinem Schiff. Ja, dann ist es natürlich dadurch normalerweise dann... Kommt natürlich am Ende auch wieder auf die Staatsbürgerschaft der Eltern an, ob dadurch dann die Staatsbürgerschaft wiederum vererbt wird oder nicht. Denn es kann ja durchaus sein, dass die Staaten, in denen die Eltern Staatsbürger sind, gar nicht vorsehen, dass es durch Vererbung die Staatsbürgerschaft übertragen wird.
Ja, ach ja, Volk. Volk sehen. Das ist so ein wunderschöner Begriff. Das ist ja auch das Tolle an diesem Volksbegriff vor allem ist ja, dass man, ich glaube, den sehr stark versucht hat, durch kulturelles, Sprache vor allem, ne, zu definieren und bei der Suche nach der Genese von Staaten, dass ja die Nationalstaaten in ihren Bildungsprozessen den Historikern zur Aufgabe gemacht haben. Finde halt raus, seit wann gibt es denn eigentlich Deutsche, ne?
Richtig. Sowas. Ist übrigens eine relativ neue Frage, Geschichte in dem Sinne, ja.
Ja. Ja, das ist so die große Aufgabe eigentlich gewesen, die vor allem die im 19. Jahrhundert, auch im 18., 19. Jahrhundert, massiv beschäftigt hat. Und natürlich hast du dann aus dieser Entdeckung, dass, keine Ahnung, der und der Dialekt ist dann noch so und so germanisch genug, dass wir sagen können, das gehört zu deutscher Kultur.
Richtig.
Um eben auch dann daraus abzuleiten, ja, über was man dann als deutsches Reich oder sonst was das Recht hat, einen Anspruch auszuüben auf dieses Gebiet, ne?
Richtig, das ist tatsächlich gar nicht nur dahin dann schwierig einzuordnen. Das hat auch den Verhandlern zu den verschiedenen Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg ziemliches Kopfzerbrechen bereitet, weil sie ja auch versucht haben, möglichst homogene Staaten zu schaffen, aber festgestellt haben, dass ein ganzer Haufen ethnischer Griechen in der im ehemaligen Osmanischen Reich dann lebten und eine ganze Menge ethnischer Deutscher in Anführungszeichen in der dann neu entstandenen Tschechoslowakei lebten und so weiter und andersrum natürlich genauso. Und niemand wusste so richtig, wie man damit umgehen soll und eigentlich hatte man sich ja seine Prinzipien gegeben, wie man versucht, die neue Staatsordnung in Europa festzulegen und gleichzeitig hat man eben doch irgendwie dagegen verstoßen müssen, weil man es nicht zugeordnet bekommen hat.
Ja.
Und das hat natürlich 20 Jahre später für ziemliche Katastrophen gesorgt.
Ja, es sorgt immer wieder für Katastrophen, ne? Stichwort Ukraine-Konflikt.
Eben, zum Beispiel. Richtig.
Das ist ja wieder das gleiche Element, wo man fragen kann, Moment, ist wirklich Russ und Russland dasselbe Ding? Ich weiß nicht.
Ja, und natürlich müsste man auch argumentieren, also wenn die Russen die Rus beanspruchen, dann könnten die skandinavischen Länder das genauso.
Ja. Weil ein Großteil der Ukraine liegt ja eben da, ne?
Richtig, aber wer hat's begründet? Das waren irgendwelche skandinavischen Völker.
Ja, das war definitiv nicht Moskau. Es war andere Genese.
Ja, im Grunde war das wahrscheinlich ja eine Verschmelzung von Skandinaviern mit slawischen Völkern.
Mhm. Ja, und dann kann man auch nicht vergessen, dass der ganze Russenkram, das russische Reich ist ja dann auch wiederum ursprünglich mal abhängig gewesen von den Mongolen, von den Khanaten.
Richtig.
Da oben, goldene Horde, sie waren Vasallen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das ist tatsächlich auch eine ziemlich komplizierte Geschichte da.
Und aber klar, hier haben wir es wirklich mit anderen Ethnien zu tun.
Ja.
Nur,
wollen wir mal den dritten Punkt angehen?
Ich würde nur kurz sagen, zum Abschluss, diese ganze historische Genese, glaube ich, von diesem Volksbegriff und Staat hat eben uns immer noch ziemlich viel Konfliktpotenzial übrig
gelassen.
Auf
jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommen wir aber zur Staatsgewalt und wie sich die ausdrückt. Also wir haben ja eben schon besprochen, das bezieht sich sowohl auf innen als auch auf außen.
Mhm.
Einerseits Gewalt über das eigene Staatsgebiet und das eigene Staatsvolk, was ja ist, woran man als erstes denkt und gleichzeitig eben, dass es auch beinhaltet, eben keine Einmischung durch fremde Staaten.
Ja.
Und das wird jetzt wieder in der Moderne auch sehr interessant, weil das ja dann sich eigentlich nicht nur auf Fremdstaaten beziehen sollte, sondern auch auf nichtstaatliche Akteure.
Ah, die müsstest du jetzt definieren, weil wer...
Du kannst NGOs nehmen, du kannst aber auch Firmen nehmen.
Mhm.
Nur so als Beispiele.
Ja, klar, theoretisch, wenn die was machen wollen, dürfen die das ja eigentlich nur in den Parametern, die die jeweilige Staatsgewalt ihnen setzt. Ne?
Richtig.
Das haben wir ja auch immer das Problem, wenn dann irgendwelche Vereinten Nationen Beobachter rein wollen. Die sind zwar keine NGO, aber trotzdem, das muss ja auch immer erlaubt werden, dass ihr das und das tun dürft, dass ihr da und da hin dürft, dass ihr, und das hast du bei so ziemlich jeder Institution, wir hätten gerne Daten darüber, wir würden gerne hier Diamanten abbauen.
Richtig, richtig.
Und so weiter und so fort.
Ja, ein schönes Beispiel ist auch im modernen Völkerrecht die Tatsache, dass man ja nur militärisch auf dem Gebiet eines anderen Staates agieren kann, wenn man dazu eingeladen worden ist von dem entsprechenden Staat. Das war ja jetzt im Syrien-Konflikt so ein Ding, dass die Amis dann plötzlich da rumflogen und die Deutschen da rumflogen. Es war aber völkerrechtswidrig, denn die waren nicht eingeladen worden, während die Russen da ordentlich rumbombardiert haben, was wiederum völkerrechts entsprechend war, weil die eingeladen worden sind. Das ist jetzt überhaupt keine Wertung, ne? Also nur für die Hörer. Also ich glaube, dir ist es klar, aber dem einen oder anderen Hörer vielleicht nicht. Aber es ist rechtlich ein Problem gewesen, für die einen, für die anderen aber nicht.
Ja, auch wenn es erst zum Recht wird, sobald man das, problematisiert, ne?
Und umsetzen kann. Das ist ja noch ein weiterer Aspekt, ja.
Das ist das große Problem des Staaten mit Staaten. Und wir haben genug Staaten, die ihre Ansprüche nicht umsetzen können. Man denke mal an die tibetische Exilregierung, ne?
Ja, oder sogar
Staaten, die können ihren Anspruch auf Territorium nicht umsetzen.
Richtig, oder aber auch andere Staaten, die zwar tatsächlich ein Staatsgebiet und Staatsvolk haben, was auch international zugeordnet wird nach Völkerrecht, aber trotzdem die Staatsgewalt nicht umsetzen können, wie in Somalia zum Beispiel.
Und dann haben wir natürlich noch den Fall von Staatsgewalten, die einfach gar nicht anerkannt werden.
Richtig.
Zumindest von manchen Akteuren.
Richtig.
Und da hat man, glaube ich, wieder das Problem, dass du bist eigentlich, in dem Moment bist du ein Staat, in dem du von anderen Staaten als Staat anerkannt wirst.
Das ist tatsächlich noch eine ganz eigene Definition oder Teildefinition des Staates, würde ich sagen, ja.
Die gehört auf jeden Fall dazu.
Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, reicht schon die Anerkennung durch einen weiteren Staat?
Kann man das, weil wenn du sagst, dass das genügt, dann würde sagen, dass du ein Staat bist, so, also du brauchst jedenfalls nicht 100% Anerkennung von allen anderen.
Richtig, sonst wäre der Kosovo keiner. Staat
zu sein. Ja, oder Taiwan.
Der übrigens auch in Europa zum Teil nicht anerkannt wird, von Spanien zum Beispiel nicht.
Okay, das ist,
Was einfach daran liegt, dass die Spanier die Katalanen ja nicht rauslassen wollen und die Basken. Und deswegen können sie den Kosovo nicht anerkennen, weil der sich ja von Serbien unabhängig erklärt hat.
Das ergibt Sinn. Wenn wir es in dem Fall anerkennen, müssen wir es bei uns auch.
Richtig.
Das ist Prinzipien.
Aber kommen wir nochmal zurück zur inneren Staatsgewalt. Im Grunde ist es ja so, dass die Staatsgewalt im Innern vor allem daraus besteht, dass man Rechtsnormen schafft und sie umsetzt.
Ja. Und das, was meistens von Staaten gewünscht wird, ist vor allem die Aufrechterhaltung einer gewissen Sicherheit für alle, die dazugehören, ne?
Genau, das ist, ich würde sagen, so wirklich das Grundlegende eines Staates. Und was aber fraglich ist, ob es von Anfang an dazugehörte oder ob es erst im Laufe der Zeit dazu kam, dass man ja auch versucht, das Leben des Staatsvolkes am Ende, auf welche Weise auch immer, irgendwie besser zu machen.
Oh, das ist, glaube ich, das ist wirklich ein sehr politisch-philosophischer oder sozial-philosophische Maxime.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Die Idee, dass es eben eigentlich darum gehen soll, das größtmögliche Gut für die größtmögliche Anzahl, also eben zum Beispiel zu erreichen, ne? Ist das Statement von wem war das mal? Was, Locke?
Ja, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Aber kommt mir auch sehr bekannt vor aus dem Studium.
Ja, ich glaube, das ist eher so eine Idee, die ich weiß nicht, ob du das schon bei Aristoteles oder so findest. Aber es dürfte entstanden sein, so in den klassischen, also vielleicht ab Hobbes, Locke, dann Rousseau.
Ja, ich glaube, da wurde es eher aufgeschrieben. Aber ich glaube, man kann das eigentlich durchaus weiter zurückverfolgen, denn wenn man dieses Prinzip nicht zugrunde legt, dann bräuchte man keinen Staat. Denn auch die Sicherheit ist ja im Grunde schon eine Anwendung des Prinzips, dass man es den Leuten besser machen will.
Ja, man kann zumindest gewisse Elemente garantieren, auszuschließen, die dafür sorgen, dass es ganz rapide sehr viel schlechter werden könnte.
Richtig.
Deswegen hat man ja auch das Argument, das anarchistische Argument, dass wenn alle Menschen eigentlich zum Gemeinwohl handeln, brauchst du keinen Staat mehr, weil wozu?
Richtig, und da bist du ja schon, das ist ja tatsächlich ganz spannend, wenn man an Rousseau denkt, der ja auch sehr viel mit diesem Gemeinwohl argumentiert hat, ne? Der aber gleichzeitig gesagt hat, also der ist ja immer von dem Staat ausgegangen. Und zwar von einem begrenzten Staatsvolk und deren ja, kleinster gemeinsamer Nenner ist am Ende dann das Gemeinwohl, wenn ich mich nicht irre bei ihm. Jetzt kommen wir hier in sehr staatsphilosophische Bereiche.
Das sind zugegeben die interessanten, wo ich auch gerne mal mehr lesen würde. Aber ich denke bei sowas wie Gemeinwohl auch immer, das ist eigentlich auch die Legitimation für die freie Marktwirtschaft. Ne? Anderes Thema, aber da geht es ja auch darum eigentlich, dass man so handeln solle, dass es nicht nur dir selber was bringt, sondern allen.
Ja, wobei die ja davon ausgeht, dass wenn jeder so handelt, dass es für ihn selbst am besten ist, dass es am Ende auch für alle am besten ist.
Da würde ich aber sagen, dass das nur, dass das eine Voraussetzung hat, die sehr geladen ist. Denn dann bist du auch wieder bei dem Staat, warum man einen Staat braucht. Nämlich, wenn der Mensch im Sinne von Kant mündig ist, also moralisiert ist, das heißt bei Kant, dass er automatisch das Richtige, das moralisch Gute tut, dann ist das Eigeninteresse, fällt dann zusammen mit einem Gemeinschaftsinteresse.
Richtig, aber das ist ja genau das Gleiche, was ich auch eben meinte, was ja ein Grundprinzip der Idee der freien Marktwirtschaft ist.
Ja, aber da das nicht der Fall ist, brauchst du eigentlich wiederum einen Staat, der das Ganze eben reguliert, was da auch bei ihm abgeht. Damit
richtig,
die Leute
du
eben
am Ende
nicht ausgenutzt werden. Ne?
Du brauchst eine Gewalt.
Weil dann hast du nämlich wiederum die kontraproduktive Förderung, durch die es den Leuten schlechter geht, wenn man zum Beispiel den Leuten ja so wenig zahlen kann, wie man möchte, weil man hat ja genug Ersatz für, was bei ungelernter Arbeit ja sehr gut ging und immer noch geht. Also bei den meisten Staaten geht es nicht mehr, weil wir Mindestlohngesetze haben, zumindest in Westeuropa. Und dann braucht man halt wieder Staatsgewalt, ne? Die dann sagt, nee, pass mal auf, wenn du jemanden beschäftigen willst, dann musst du dich an das und das halten, sonst gibt's Stress.
Ja, du kannst es sogar noch grundlegender fassen, denn ohne Staatlichkeit kann die freie Marktwirtschaft schon gar nicht funktionieren, weil das Recht des Stärkeren gelten würde. Und warum sollte ich jemandem was verkaufen, beziehungsweise was von dem kaufen, wenn ich ihm auch eins über die Rübe ziehen kann und das mir einfach nehmen kann?
Ja, das ist natürlich ein anderer Bereich, in den die Staatsgewalt dann eindringt. Ne? Ich meine, wenn du eine Staatsgewalt hast, die einfach quasi nur sagt, ja, wir sorgen halt dafür, dass die Leute sich nicht gegenseitig erschießen. Also wir machen was gegen das, was man als Kapitalverbrechen bezeichnen könnte und unterbinden das. Aber um den Rest kümmert ihr euch halt selber. Dann kommen wir mehr auf Verhältnisse, die vielleicht in den Bereich Mittelalter gehen. Das war dann nämlich der Job der Obrigkeit meistens. Die sollten halt vor allem darauf aufpassen, ne, den Polizisten spielen, wie man heute sagen würde.
Ja, ich glaube, das Konzept ist eigentlich deutlich jünger. Das ist so die Idee des sogenannten Nachtwächterstaats und das ist mal wieder ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts, haben wir heute sehr viele. Die Idee, dass der Staat sich sehr, sehr zurückzieht und nur seine ganz wenigen grundlegenden Geschichten umsetzen soll, wie eben die Sicherheit, nach innen und zwar auch nach außen. Im Mittelalter ist es aber deutlich breiter, denn im Mittelalter hast du, zumindest im europäischen Mittelalter, ja auch eine sehr christlich dominierte Sichtweise, dass die Obrigkeit sich auch um das Volk zu kümmern hat.
Oh, das war auch eine Vereinfachung. Ich meine, du hast das Gleiche im ostasiatischen Raum, weil die chinesische Philosophie, die sich ja auf konfuzianische Gelehrte und so stützt und so, die arbeiten auch mit Begriffen. In Japan gibt es zum Beispiel schon eigentlich seit wir Schrift haben, gibt es auch so einen Begriff, das wäre dann Bumin, das ist quasi dem Volk wohltun, ne? Also das Volk fördern. Und da hast du auch wieder diese sozialphilosophische Komponente drin, hast du also Gesetze machen sollst, die dafür da sind, dass es den Menschen gut geht. Dazu gehören dann ganz offensichtlich auch Maßnahmen, ne, wie Naturkatastrophen, schlechte Ernten, Überflutungen, dass dann organisiert wird, dass den Menschen, die davon betroffen sind, geholfen wird.
Ja.
Das ist ja nicht nur Unterbindung von schlechten Sachen, sondern das ist eben auch dafür sorgen, dass Leute, die benachteiligt werden wegen sowas, wo wirklich niemand was für kann, nicht abgehängt werden.
Ne? Richtig. Und dadurch bist du ja eigentlich noch viel aktiver als Staat, als in der einfachen Nachtwächterstaat-Logik.
Ja, auf jeden Fall.
Konfuzius finde ich sowieso wahnsinnig interessant, weil der ja, im 6. Jahrhundert vor Christus schon so weit gedacht hat, was andernorts erst deutlich später aufkam. Finde ich hochinteressant.
Ich meine auch die Idee, dass überhaupt der Staat die Aufgabe zu beschäftigen, zu übernehmen hat, den, sagen wir, die physische Gewalt zu regulieren.
Ja.
Die ist ja auch recht modern. So wie ich das mitbekomme. Also ich kenne zumindest aus meinem Fachbereich es so, dass eben das, was wir heute als Selbstjustiz bezeichnen waren, rechtlich anerkannt war. Wie gesagt, der Staat schreitet ein, wenn es zu Konflikten geht zwischen Parteien, die sich nicht einigen können. Aber andererseits haben halt Dorfgemeinden das Recht gehabt, wenn bei denen jetzt jemand umgebracht wird, den Mörder hinzurichten.
Ist richtig,
die
aber
du hast halt nur gerade nicht dafür ihre Dorfgemeinde verlassen.
Ja, aber du hast gerade gesagt, die Dorfgemeinschaft hatte das Recht dazu.
Ja.
Das heißt, ihr wurde das Recht eingeräumt. Das ist ja im Grunde nur eine Rechtsübertragung.
Aus Tradition war dann immer das Argument. Das haben wir schon
gemacht. Ja, gut, das macht ja nichts. Also, ob du jetzt Gewohnheitsrecht hast oder positives geschriebenes Recht, ist ja gleich.
Also, es wurde auf jeden Fall anerkannt. Und heute hast du halt diese Möglichkeit nicht mehr, ne?
Richtig, weil der Staat das Recht für sich allein in Anspruch nimmt.
Exakt, er monopolisiert es.
Genau, und in dem Fall war es ja, was du hattest, eher so eine Art föderale Rechtsumsetzung. Innerhalb des Staates zwar, aber aufgeteilt. Aber das macht im Grunde ja keinen Unterschied, denn die war ja trotzdem in dem Sinne auf den Staat monopolisiert, bloß weiter nach unten durchgegeben.
Ja, so kann man vielleicht denken, das tun die meisten nicht. Wenn ich mal so einmal an das denke, was ich so lese, weil wir eben echt Angst bekommen haben vor dem Staatsbegriff an sich. Beziehungsweise den kann man nicht wirklich klar definieren in dem Fall, ne?
Aber du weißt, was ich meine, ne? Denn im Grunde ist es ja nichts anderes als der moderne Föderalismus, auch zum Beispiel in Deutschland, dass die Rechtsetzung ja zum Teil auch einfach föderal angelegt ist und dementsprechend auf verschiedene weitere unterirdische Ebenen abgeschoben ist, sodass die das um- und durchsetzen können und müssen.
Ja, also ich meine jetzt, die Bundesrepublik ist ja auch nochmal ein bisschen ein Sonderfall insofern, als dass es tatsächlich in einer gewissen Weise mehrere Länder sind, die gemeinsam einen Makrostaat konstituieren, ne?
Ja, ich finde immer den Vergleich mit Italien sehr schön, weil wir ja im Grunde ja eine ähnliche Genese haben des Staates, wenn man so möchte. Nämlich einen Zusammenschluss von Teilstaaten. Im Grunde auch aus einer ähnlichen nationalistischen Tradition zu einer ähnlichen Zeit. Aber der Staatsaufbau ist an sich doch unterschiedlich.
Und eben auch zu einem beträchtlichen, und eben auch zum Teil, zumindest Norditalien war ja auch mal Heiliges Römisches Reich, ne?
Das kommt noch dazu, aber während der, wie hieß denn das, Risorgimento hieß es, glaube ich, ne? Des Zusammenschlusses Italiens, das war ja erst mal wieder im 19. Jahrhundert und im Grunde war es ja auch so eine schwierige Geschichte, wie man das am Ende durchsetzt und wen man dann am Ende nach oben setzt, ob man dann auch einen Monarchen hat oder, und wenn ja, welchen. Da kamen auch diverse Häuser in Frage und diverse bereits existente Herrscher. Das war im Grunde ähnlich zu Deutschland, aber meines Wissens ist Italien heute ein deutlich zentralisierterer Staat als Deutschland. Ich kann mich dabei auch irren, also wenn ihr da mehr wisst.
Also ich habe mich mit Italien tatsächlich nie außerhalb von Videospielen, glaube ich, beschäftigt. Wie gesagt, ich war selbst mal auf Europa Universalis hängen geblieben. Ne?
Ja.
Und wenn man sich das immer anschaut, das ist so wunderschön naiv, dieses Kartenmalen.
Ja, das ist tatsächlich das, was mich an diesen Spielen wenig interessiert. Ich finde dieses Kartenanmalen ziemlich langweilig. Ich mag viel lieber, mir selber Hausregeln zu setzen und irgendwas Spannendes draus zu machen. Was habe ich davon, die Welt zu erobern? Man kann auch viel spannendere Dinge damit tun.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht besonders interessant, aber du merkst halt, dass es viele Leute bekommen ihre Vorstellung und Begrifflichkeit eben mittlerweile aus solchen Popkulturerzeugnissen. Ich meine, wenn ich mal überlege, wie Feudalismus funktioniert hat, dann kommen sie mit Crusader Kings oder so.
Ja, aber auf der anderen Seite, Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich würde die Meinung vertreten, dass die Leute zwar das Wissen dadurch bekommen, oder zumindest viele Leute, ohne die Existenz von entsprechender Popkultur, aber überhaupt kein Wissen hätten.
Ja, das stimmt. Und mit Glück entsteht dadurch halt auch ein Interesse, dass man sagt, jetzt lese ich mal ein Buch oder so.
Und richtig, guck mal. Richtig. Oder zumindest ein Wikipedia-Artikel.
Das ist ein Anfang, ja. Oder YouTube-Videos, aber...
Ne? Genau, ja gut, da habe ich
lieber Wikipedia. Da gibt es aber auch viel, die man nicht klicken sollte.
Insbesondere in dem Bereich.
Ja, hätte ich Zeit gehabt, hätte ich mich vielleicht vorbereitet mit politischer Theorie für Anfänger oder so, Erstsemestervorlesung. Das ist ja das Schöne, ne? Weil die meisten Leute kommunizieren ja auf YouTube immer diesen, mainstreamige Dinge von, was, wie man so schön sagt, Influencern oder so. Aber wenn du suchst, du findest ja ganze Vorlesungen, ne? Du kannst ja quasi ganze Grundstudienvorlesungen
eigentlich. Ja, und zwar in allen Bereichen. Das finde ich richtig schön, dass es viele Dozenten gibt, die ja entweder ihre Vorlesungen selber mit hochladen, oder im Grunde nochmal ihre Vorlesungen nach der Vorlesung fürs Internet halten.
Ja, das ist aber auch teils, ich glaube, explodiert ist es ja während Covid, weil
glaube ich auch.
Dann war Internetunterricht und dann, ach, ich muss es eh per Video aufnehmen, dann kann ich es auch gleich öffentlich stellen. Fertig.
Richtig, aber ich finde das richtig gut.
Ich auch. Das ist mittlerweile meine Hauptfreizeitbeschäftigung irgendwie geworden.
Kann ich nachvollziehen.
Oder
denn es gibt da wirklich gute, kann man nicht anders sagen.
Und gerade zu politischer Theorie gibt es eben wahnsinnig viel, weil Politikwissenschaft, genauso wie eigentlich Mikro- und Makroökonomie und so, das sind so doch, ich würde sagen, grundlegende Themen der modernen Gesellschaft, ne, die man einfach kennen sollte.
Und ich glaube auch, dass es einfach ein breites Interesse unter Leuten gibt. Wie breit jetzt auch immer definiert sein mag, ne? Aber ein breiteres als manche anderen Themen.
Ja, ich meine, wenn ich mir angucke, dass diese Dinge meistens so 5000 Klicks kriegen oder so, wenn du Glück hast, ist es dann breit wirklich sehr relativ.
Richtig, aber das ist schon nicht wenig, ne, für solche Themen.
Ja, besser als nichts.
Eben.
Es wird ja leider auch systematisch aus dem ganzen Algorithmus mehr oder minder ausgeblendet. Du musst das ja reinkriegen.
Richtig. Aber hier Martin Haase, ein Linguist, sehr beeindruckender Typ übrigens. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen er fließend spricht, aber es sind bestimmt 20 mindestens. Total faszinierend. Der lädt auch seine Vorlesungen hoch in Bezug auf Linguistik eben. Und das sind vielleicht so 200 Klicks oder so.
Linguistik ist allerdings auch wirklich nicht ein Thema geworden mittlerweile.
Ich finde es wahnsinnig spannend, ne? Und ich habe immer gerne seine Vorlesung dann gehört, aber es ist, glaube ich, ein anderes Thema als die grundlegende Politikwissenschaft.
Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, die Frage, was ist ein Staat und was gehört dazu und auch wie funktioniert eigentlich Recht zwischen Staaten, Völkerrecht, wozu ist denn das da?
Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr breit und auch wieder eine sehr spannende Frage.
Ich denke bei sowas dann ja vor allem erstmal auch an die Idee, also ich hatte im Lesekreis hatten wir letztes Semester von Immanuel Kant hatten wir gelesen über den Begriff der Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, glaube ich.
Das sagt mir nichts.
Oder den Entwurf einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Und das ist einer der Essays, wo er trotz dem Titel diese Idee entwickelt. Also er sagt erstmal, dass man Staaten brauchen wird, glaubt er, weil Menschen sich, wenn ich es grob zusammenkriege, immer in Beziehung zueinander befinden und dadurch sich auf eine bestimmte Weise verhandeln. Das ist wirklich eine Weile her, ich muss meine Notizen nochmal angucken. Aber er transferiert quasi die Idee, wie er glaubt, wie Menschen sind. Also dass Menschen alleine nicht existieren können, um es mal ganz simpel zu sagen, transferiert er auf die Ebene des Staats und sagt deswegen, braucht man eigentlich mehr als einen Staat, also was die Idee eines Superstaats der Menschheit ist für ihn nicht denkbar gewesen. Aber damit die eben einen richtigen Umgang zueinander haben können, brauchen sie dann eben eine Möglichkeit, wie sie sich in Beziehung zueinander setzen, und das ist dann die im Grunde genommen die Grundidee des Völkerbunds und die Vereinigten Nationen natürlich dann hinten dran, ne?
Ja, das ist spannend. Also die Idee des Menschen, der nur in Gemeinschaft existieren kann, ist ja im Grunde aristotelischer Herkunft. Oder zumindest, also vielleicht noch älter, ne? Aber von Aristoteles kennt man das, glaube ich. Ich meine, das war der Homo Politikos oder so ähnlich. Müsste ich auch nachgucken, aber ich glaube, so war das. Und das muss dann Kant ja aufgegriffen haben, aber dann weiterentwickelt. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass er sagt, dass ein einzelner Staat nicht ausreicht.
Ja, das kann auch sein, dass er da nicht weiterdenken konnte, weil, ich meine, der Mensch ist ja heute immer noch so, denkt eben damals schon und heute, ich mag den Begriff zwar nicht, aber durchaus gerne mal tribalistisch. Ne? Und solange du das tust, wie willst du das Ganze runterbrechen?
Ich glaube, das ist aber in gewisser Weise kulturell genetisch veranlagt, dass sich die Kultur so in sämtliches Denken eingefressen hat, dass es im Grunde weitergegeben wird.
Ja. Ja, dann ist die Frage, ob das dieses Denken nochmal aus uns rauszukriegen ist oder nicht. Ne?
Richtig. Das meine ich mit dieser Genetik dabei, ne? Ob es möglich ist, das loszuwerden. Weil es seit, ich weiß nicht, wie lange haben wir Homo sapiens mittlerweile? Dass es im Grunde die ganze Zeit ja existent war, denn ich glaube nicht, dass Homo sapiens jemals ein Einzelgänger gewesen ist. Also, allerdings reichten da auch meine biologischen Kenntnisse
nicht. Ein paar, aber ich glaube, die haben sich nicht fortgepflanzt.
Richtig. Gut, wobei das ja bei Großkatzen zum Beispiel auch oftmals der Fall ist, dass sie Einzelgänger sind und es trotzdem schaffen, sich fortzupflanzen. Aber
ja, aber das ist dann wiederum natürlich keine konsequente Einzelgänger. So ein bisschen sozial braucht man dann doch. Und wenn es eben nur so lange ist, bis die Jungen lebensfähig sind wiederum, und dann
richtig.
Kann man sich trennen.
Richtig. ja, was ich nochmal ansprechen will, ist, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, einerseits die Sache der, was hast du, wenn einer der drei klassischen Punkte, Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt nicht existent ist, haben wir da noch einen Staat? Und dann, ja, im Grunde kommen da zwei Sachen bei rum, nämlich einerseits die Failed States, wie eben angesprochen Somalia, oder andererseits eben auch, kann ja auch die Möglichkeit bestehen, dass man ein Gebiet reklamiert und eine Gewalt ausübt, aber möglicherweise der einzige Staatsbürger ist. Natürlich eine rein theoretische Geschichte, aber eine spannende Geschichte. Ja.
Das dritte klingt lustig. Das ist dann wieder der Mann, der auf den Fels in,
ganz genau.
In nirgendwo geht. Ne?
Ganz genau.
Da wird er zwar nicht lange überleben, aber
ja, das macht ja nichts. Ist ja Theorie hier. Der Failed State, oder muss es ja gar nicht sein. Taiwan ist ganz sicher kein Failed State, allerdings auch ein Spezialfall, gerade was das Staatsgebiet angeht, weil, also es ist das Staatsgebiet zweier Staaten.
Ja.
Und das Staatsvolk zweier Staaten ist auch nochmal spannend.
Ja.
aber man braucht ja gar nicht Taiwan nehmen, sondern man kann ja auch Abchasien nehmen oder was auch immer. Diverse Abspaltungen gibt es ja. Die Nordzypern zum Beispiel ist auch noch eine Möglichkeit.
Was ist denn mit denen?
Na, Nordzypern ist ja im Grunde nur von der Türkei anerkannt und von sich selber.
Das wäre ein Problem, wenn du dich selbst nicht anerkennst.
Ja, das wäre auch ein interessanter Punkt, könnte man auch nochmal theoretisch durchdenken. Aber ich glaube, in den 70ern gab es ein bisschen Ärger und zwischen den griechisch-zypriotischen Einwohnern und den türkisch-zypriotischen Einwohnern. Griechenland hat sich eingemischt, die Türkei hat sich eingemischt und am Ende haben wir eben eine Aufteilung Zyperns in den Südteil, der auch Teil der EU ist, und den Nordteil mit viel Vertreibung von Menschen, die bis heute Narben hinterlassen hat, logischerweise. Ist ja noch gar nicht so lange her, 50 Jahre. Aber es wird eben nur von der Türkei anerkannt, während ich gar nicht sicher bin, ob die Republik Zypern sagt, dass auch der Nordteil Teil des eigenen Staatsgebietes ist.
Dann haben wir auch wieder die Sache, wie viele Anerkennungen brauchen wir, um damit etwas als Staat überhaupt existenzfähig ist, ne?
Richtig. Aber ich würde sagen, nach unserer Definition haben wir bei Nordzypern ein Staat, denn wir haben ein Staatsgebiet und das steckt zumindest der eigene Staat, nämlich Nordzypern, klar ab. Mhm. Wir haben ein Staatsvolk, die Einwohner Nordzyperns oder die Staatsbürger, kann man nehmen, wie man will, aber es ist beides möglich. Und eine Staatsgewalt, die ja sich durchsetzen kann in diesem Bereich, haben wir auch.
Das ist ja jetzt alles eigentlich in dem Sinne unproblematisch mit der Anerkennung, sofern die andere Gewalt, die das beansprucht, da eben sich nicht durchsetzt.
Richtig.
Oder durchzusetzen versucht.
Richtig.
Und tut sie das?
Ja und nein, ne? Also ich glaube, sie würde es sich gar nicht trauen, denn wer möchte einen Krieg riskieren? Wobei 2022 sei jetzt mal ein schlechtes Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass in nächster Zeit ein Krieg zwischen der Türkei und Griechenland und den Zypernteilen entsteht. Insbesondere, weil ja der gesamte Bereich, also bei Zypern bin ich mir nicht sicher, aber Griechenland und die Türkei beide NATO-Mitglieder sind.
Ja, das wäre dann, das wäre sehr, sehr mysteriös, das stimmt. Das hält sich dann wiederum eigentlich das Gleichgewicht in sich selbst.
Richtig. Aber damit hätten wir ja im Grunde jetzt einen Staat Nordzypern. Aber was machen wir mit Somalia, was zwar ein Staatsgebiet für sich reklamiert, das aber nicht durchsetzen kann? Denn wir haben im Norden noch die Abspaltung, die sich Somaliland nennt. Und wir haben teilweise Bereiche, die sich ebenfalls zumindest teil abgespalten haben. Wir haben ein unklares Staatsvolk, einerseits, weil die Grenzen zum Diffundieren einladen und andererseits eben auch Teile des Landes sich abgespalten haben, und zwar mitsamt Volk. Und obendrein kann der Zentralstaat, wenn man den so nennen möchte, in Somalia die Gewalt nicht überall durchsetzen.
Die Regierung, ne? Also nicht mal in dem, was sich nicht abgespalten hat.
Richtig. Dann hättest du relativ eindeutig eigentlich keinen Staat. Er wird aber von der gesamten Weltgemeinschaft anerkannt.
Weil ich meine, das wäre ja alles wiederum kein Problem, wenn der Staat sich wenigstens auf einen Teil des Ganzen projizieren könnte, ne? Die Staatsgewalt.
Richtig.
Weil dann ist halt nur das de facto Territorium nicht das, das sie virtuell haben.
Richtig.
Und das wäre dann ja nicht so anders wie in anderen Fällen.
Richtig, aber er kann eben nicht mal auf seinem eigenen Gebiet die Staatsgewalt vollkommen durchsetzen.
Mhm.
Aber er ist global anerkannt. Haben wir dann einen Staat? Ich würde sagen, eigentlich nicht. Wir erkennen ein Chaos als Staat an.
Das ist die klassische Frage der notwendigen und ausreichenden Bedingungen, ja. Für den Staatenbegriff. Das sind immer die besten Fragen, die Definitionskriege.
Richtig.
Die sind auch meistens nicht lösbar, das ist das Schöne daran.
Ja, eben. Also am Ende ist es natürlich eine rechtliche Sache, ne? Und wahrscheinlich auch eine völkerrechtliche Sache. Mhm. Wahrscheinlich müsste man sagen, ja, wir haben da einen Staat und bis der sich offiziell auflöst, ist der erstmal da. Und eine Auflösung ist dann eben, kann ja aus verschiedenen Sachen bestehen. Entweder gibt die Zentralmacht auf ihre eigene Staatlichkeit oder jedes Gebiet ist am Ende ein abgespaltenes und gründet einen eigenen Staat.
Und es bleibt nichts mehr übrig von jetzt.
Genau, ganz genau das. Das wären so zwei Möglichkeiten. Ich halte die letztere für wahrscheinlicher. Allerdings, um ehrlich zu sein, nicht in den nächsten Jahren. Aber was machen wir bis dahin?
Ja, ich meine, auch diese abgespaltenen Gebiete müssen natürlich auch dann erstmal anerkannt werden, ne?
Das kommt noch dazu. Im Moment ist kein einziges Gebiet davon anerkannt.
Mhm.
Also ich muss sagen, ich bin kein Völkerrechtler, ne? Aber es sind so Fragen, die zumindest ich mir durchaus manchmal stelle bei sowas.
Ich fand Völkerrecht mal interessant früher, ne?
Ich habe mich auf jeden Fall mit der
Annexion Koreas anno 1910 beschäftigt habe.
Mhm.
Da, weil damals gab es natürlich kein Völkerrecht, ne?
Es gab halt ein sehr, sehr eingeschränktes Völkerrecht, ne?
Mhm. Mhm.
Also ich meine, die Haager Landkriegsordnung hat, glaube ich, schon existiert, oder?
Mhm. Ja, das weiß ich nicht, aber
ich schaue mal parallel nach, aber die, ja, wobei, ich schaue mal, 1899, ja.
Das Problem in dem Fall war ja, dass das war ja ein Protektorat und da haben wir, also Kolonialität ist auch wieder so das ewige Späßchen damals gewesen.
Richtig.
Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist, aber die Darstellungen, die ich gelesen habe, die haben ja auch davon berichtet, dass sie dann damals den koreanischen Kaiser, der hatte sich dann ja auch zum Kaiser hochstilisieren müssen, damit er auf Paritätsanspruch, ne, zu China und Japan, dass er nicht aufgefressen wird, wurde da ja dann, ja. Dem soll ja angeblich auch die Pistole an den Hals, an den Schläfe gehalten worden sein, damit er unterschreibt, ne? Der Vertrag selbst ist natürlich rechtskräftig.
Klar.
Weil damals hatte man da keine Regeln, was Annexionen angeht, der Möglichkeiten. Und das ist natürlich bis heute das große Problem, ne? Aber er wurde vermutlich unter Zwang angefertigt und das wäre, glaube ich, heute nicht mehr legitim.
Legitim ist natürlich auch damals schon fraglich gewesen, aber
Ja.
ja, wo kein Kläger, da kein Richter, ne?
Ja, und du kannst halt für Sachen, die 1910 passiert sind, kannst du, ich meine, das wurde dann ja auch rückgängig gemacht, zum Glück, kannst du halt nicht vor heutige Völkergerichte gehen, ne?
Richtig. Was diese Kolonien angeht, das ist sowieso eine ganz spannende Geschichte, denn argumentiert wurde ja, und im Grunde von jeder Kolonialmacht, dass man das ja tue, um die entsprechende kolonisierte oder das kolonisierte Gebiet bzw. kolonisierte Volk nach vorne zu bringen
Natürlich,
und
das
zu
ist ein,
zivilisieren.
ja, das ist der das zivilisatorische Argument,
Genau.
das ja das böse Blut letztlich produziert, weil du damit eben zwar nicht auf dem, was man früher mal als Menschenrassen bezeichnet hat, sondern durchaus wenigstens auf Kultur sagst, ja, die einen sind halt weiter als die anderen und das ist das gute alte Fortschrittsdenken, ne, das
Ja,
wir uns ausgedacht haben.
genau.
Das immer nur mit der Theologie funktioniert. Das heißt, man kann eben qualitativ eine weiterentwickelte Menschheit sein als eine andere, also Teilmenschheit natürlich. Das hat sich
Richtig.
alles sehr stark selbst befruchtet, also gegenseitig
Richtig.
befruchtet, dieses Denken.
Aber es ist natürlich ein sehr, sehr praktisches Argument damals gewesen, weil man es problemlos hat
Natürlich.
nutzen können und da es auch jeder andere genutzt hat, hat es sich natürlich auch angeboten.
Also
Und ich meine, wer konnte schon widersprechen?
du hattest ja auch mit Kolonien, also zum Beispiel Protektorate, die haben ja durchaus anerkannt, dass das andere Ding auch ein Staat ist, ne?
Richtig.
Nur eben
Wobei das
einer,
drauf ankommt,
der
das ist ja der
unmündig
Unterschied
ist,
zwischen
um es
einer
mal böse zu
Kolonie und einem
sagen.
Protektorat. Und
Ist dann
später
eben
kam dann ja
der.
noch das Völkerbundmandat dazu.
Ja. Ab wann gab es die nochmal? Nach dem Ersten Weltkrieg.
Ich weiß nicht, wann die ersten eingerichtet wurden, ob das schon 1919 war, aber im Grunde nach dem Ersten Weltkrieg dann, als der Völkerbund
Ja,
geschaffen
ich weiß auch
war.
nicht, es ging recht schnell.
Ich
Ich
meine
dachte
auch,
auch.
aber
Spätestens frühe 20er ist
genau,
das
aber im
so.
Grunde war es ja dazu da, dass man, also theoretisch gedacht war es dazu, dass man diese Völker oder dass man die früheren Kolonien oder zumindest manche davon, insbesondere von den ja, besiegten Ländern unter die Aufsicht eines Mitglieds des Völkerbundes, ging aber auch anders, siehe USA, stellt, um diese dann ja offiziell ehemaligen Kolonien letztendlich in die Unabhängigkeit zu führen. Praktisch wurde das aber nie wirklich umgesetzt von den allermeisten
Ja,
und man
warum
hat es halt
auch?
als Kolonien weitergeführt unter anderem Namen.
Ich meine, du investierst einen Haufen Arbeit rein und dann sollst du das Ganze gehen lassen?
Richtig.
Dass die Arbeit nicht umsonst war, das ist ja klar, weil da wurde ja wahnsinnig viel extrahiert, ne, an Ressourcen
Ja, auf jeden
im
Fall,
Laufe
genau.
des Vorgangs. Ja, Staatlichkeit. Ist auch, ich finde, das ist ein interessanter Deal, dass man dann eben nämlich durch diese Protektoratsverträge tritt man ja quasi seine Selbstrepräsentation an eine andere Partei ab, ne?
Richtig.
Gegenüber anderen Staaten, sag ich. Ich bin zwar auch ein Staat, aber kümmer du dich mal was, ja, um dieses Interstaatending an. Wir machen das nicht.
Ja, aber ich meine, wir haben ja auch supranationale Gebilde oder eben wie die EU, es das heißt ja immer so ein schönes System sui generis, eigener Art, weil man es nicht zuordnen kann. Was eben Teile der Staatlichkeit übernimmt.
Ja, aber eben auch festgeschriebene Teile, ne?
Richtig.
Das ist nicht eine vollständige Repräsentation. Also es ist jetzt nicht
Und
so,
dann.
dass wenn die USA mit was in Deutschland verhandeln muss, kann sie nur mit der EU verhandeln. Das geht nicht. Das ist ja nicht der Fall.
Im Handelsrecht schon.
Ja, siehst du, festgeschrieben wo.
Genau. Aber spannend ist natürlich, ob man jetzt sagen könnte, Deutschland ist kein Staat mehr, weil das Teil der Staatsgewalt abgegeben hat.
Ja, stimmt, die Staatsgewalt wirkt ja auch in dem Fall nach innen, weil EU-Beschlüsse dann implementiert werden müssen.
Richtig, die kann Rechtsnormen setzen.
Mikrostaat, Makrostaat. Der
Und
Staat im Staat, ne?
ja, im Grunde kann man das fast argumentieren, dass wir im Moment 27 Staaten in einem Staat haben. Wobei auch das Staatsvolk kann man ja schon fast in der EU erkennen, denn wir haben ja keine Staatsbürgerschaft in dem Sinne. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass nach EU-Recht wir die gleiche Behandlung und die gleiche Unterstützung etc. In anderen Konsulaten, also in Konsulaten anderer EU-Staaten haben, wie in einem eigenen Konsulat.
Ja, und abgesehen davon dürfen wir auch praktisch uns frei bewegen auf dem gesamten Gebiet und überall wohnen und so weiter
Richtig,
und so fort,
richtig,
ne? Da gibt es keine
richtig.
Regeln, die man erstmal. Ja,
Richtig.
Regeln meinte ich nicht, Hindernisse. Sind
Nee,
eben nicht da,
klar.
ja. Ja, klar.
Also im Grunde sind
Das
wir
ist
gerade in einer
schon.
interessanten Übergangsphase in großen Teilen Europas.
Ja, das ist ja auch die große Debatte, ne? Weiter in diese Richtung zu gehen oder eben nicht. Und das
Genau.
Weitergehen macht dann ja nationalistischen Denkern eben Angst, weil die Idee Nation, auf die man sich da bezieht, die geht natürlich in letzter Hinsicht auf in einer neuen Nation, die wesentlich größer ist.
Wobei es an
Und
sich ja keinen Unterschied macht. Also ob du jetzt einen Vielvölkerstaat hast oder einen Vielvölkerstaat im vorherigen Sinne. Ich meine, jetzt haben wir innerhalb der Europäischen Union auch mehrere Vielvölkerstaaten.
Ja, du hast halt
Frankreich,
keinen.
Spanien, früher das Vereinigte Königreich, jetzt nicht mehr Teil der EU.
Du hast halt keinen idealisierten, idealtypischen Nationalstaat mehr, ne?
Richtig.
Wo
Wobei
man.
an sich sehe ich eben keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Also die EU wäre dann ein Nationalstaat wie zuvor andere.
Ja, es sind wiederum genetische Denkweisen, ne? Das Deutsche sind anders als Franzosen und so ein Kram.
Richtig, und das ist natürlich Quatsch. Also kulturell gibt es garantiert Unterschiede, das ist ja auch
Ja.
nur normal, aber die gibt es eben auch, wenn du Spanien anguckst, zwischen Katalanen und Basken und Kastilien und Andalusiern und Galizien.
Ich meine, spätestens wenn ich in Frankreich essen gehe, merke ich das.
Ja, klar.
Ich erinnere mich da immer an die Kackwurst,
Und vor allem die wenigsten
aber.
Franzosen haben Deutsch als Muttersprache.
Ja, sprachliche eben hat man auch Barrieren.
Aber das hast du in Spanien auch.
Klar.
Wo ist also der Unterschied zwischen einem spanischen Nationalstaat und einem europäischen Nationalstaat? Ich sehe keinen.
Du meinst es so außer wie viel auf der Landkarte wir vollgemalt haben?
Ja, das ist der einzige Unterschied. Zumindest sehe ich keinen anderen.
konzeptionell nicht, würde ich auch sagen. Rein konzeptionell gibt es da keinen.
Richtig. Natürlich muss man
Weil.
das jetzt wieder vergleichen mit der Vergangenheit. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Vielvölkerstaaten. Klar, du kannst auch wieder in die Antike zurückgehen, aber nehmen wir mal Österreich-Ungarn. Das funktioniert ja auf einem vollkommen anderen Konzept. Das war ja noch sehr feudalistisch geprägt.
Ja, das ist ja auch
Aber
entstanden durch eine Fusion aus zwei Königstiteln, die die
ein
gleiche
Kaiser, ein
Person haben.
Königstitel, genau, aber.
Ja. Also technisch gesehen ist Österreich sogar ein Erzherzogtitel, also
Ja,
wenn
aber
der nicht
später
für
eben
das
auch ein
Heilige
Kaisertitel.
Römische Reich insgesamt gilt. Ja, klar, die haben sich ja zum Kaiser gemacht. Und dann kam ja noch Böhmen dazu, ne?
Das war noch mal viel vorher. Also
Das war vorher,
das
stimmt. Ach,
Kaukarreich
lange
entstand ja
her.
erst
Stimmt, das haben sie nicht halten können, ja.
Mitte Ende des 19. Jahrhunderts, als die Ungarn gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, wenn ihr uns nicht ausgeglichen wie ihr euch selber behandelt.
Ah, ja, Böhmen haben sie da gar nicht so lange halten können, ja.
Richtig. Also es war Teil Österreichs, glaube ich. Aber die Ungarn hatten, ich glaube, im Grunde ein größeres Gebiet unterstand dem dann existenten Königreich Ungarn. Aber es war natürlich ebenfalls ein Flickenteppich, denn das umfasste dann Ungarn, Kroatien, Slowenien, meine ich, und. Österreich hatte dann das heutige Österreich, Tirol, Böhmen gehörte dazu, und ja, andere Gebiete auch. Aber es ist eben ein anderes System als das heutige Spanien.
Ja.
Was eben ein moderner Nationalstaat ist, aber im Grunde ein Vielvölkerstaat.
Ja, und ich meine, der beruft sich ja auch wiederum historisch eigentlich auf ein Erbe aus Königstiteln, ne?
Richtig, als Monarchie, was er eben ist, genau. Ja, tatsächlich ist es ja aber ja nur die kastilische Monarchie, die sich erhalten hat.
Ja.
Die aragonesische, die ist ja, ja im Grunde integriert worden, spätestens mit dem Fall Barcelonas.
Mhm.
Und das ist ja der Tag, der 11. September, also der Feiertag nach wie vor, der Nationalfeiertag der Katalanen, ne, als Barcelona gefallen ist.
Mhm.
Was übrigens spannend ist, dass sie im Grunde einen Trauertag als Nationalfeiertag haben. Wir haben plötzlich einen Gast in der Aufnahme.
Ja, tatsächlich. Wir sind hier tatsächlich nicht zum Spaß.
Aber
ich frage mich jetzt auch, haben wir eigentlich noch was?
Ich glaube, im Grunde sind wir auch durch. Das passt also vielleicht gar nicht so schlecht.
Mit den Basics, nicht wahr?
Ja. Richtig. Das heißt, also falls es den Hörern Spaß gemacht hat oder sie interessiert hat, sollen sie sich gerne melden.
Ja, mal gucken.
Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, also ich fand das jetzt auch schön. Du hast nämlich mehr den Lehrer spielen können.
Du aber wahrscheinlich genauso. Also es hat
war nett, ne? Ja, ich meine, ich finde bis heute diesen ganzen Staatsbegriff, finde ich putzig.
Ja, es ist natürlich ein sehr theoretisches Konzept, klar.
Ja, klar. Ich meine, auch das gute Alte, ne? Ich erinnere mich noch, wie dieses eine Buch angefangen hat, Staat, also ob es in Japan einen Staat gab im Mittelalter, ne? Und dann zitiert er einfach eine Schrift von Nichiren und meint, hier kommt das Wort Kokka vor, also gibt es einen Staat, Punkt. Weil Kokka heißt
Gut, das Wort ja, Staat. Toll. Als und, erstens ist es wahrscheinlich meint, sehr philosophisch-religiös geprägt.
Ne? Und Leute, na klar, nur was meinen wir damit? Ist das nämlich die Frage. Schön, das Wort gibt's, aber was bedeutet das?
Ja, und vor allem ist es natürlich eine ganz andere Prägung. Das wird eine philosophisch-religiöse Prägung gewesen sein, oder nicht?
Ja, du hast dann auch die Idee von, was ist Nihon? Was ist
richtig.
In Japan? Es ist halt so ein... Und dann hast du auch wieder die Problematik des Nationalstaats. Wie weit können wir denn zurückgehen, um das, was wir heute Deutschland nennen oder so, überhaupt noch guten Gewissens sagen zu dürfen, ne? Bevor es
richtig.
Absurd wird. Und da kann man ja auch sagen, eigentlich 1945 oder ein bisschen später, ne?
Ach, ich weiß gar nicht.
Könnte man drastisch werden.
Aber man kann auch 1871 sagen. Da hatten wir, da existierte das erste Mal ein, wenn man so will, ja, mhm. ein gesamtdeutscher Nationalstaat, wobei man gleichzeitig sagen könnte, was ist denn mit dem später sogenannten Deutsch-Österreich?
Mhm.
Aber das war ja damals schon die große Frage, ob man ein Kleindeutschland oder ein Großdeutschland schaffen will.
Ja.
Aber das führt, glaube ich, jetzt sehr weit und wäre eher ein Thema für die nächste Episode, wenn weiter Interesse bestünde.
Oh Gott, da müsste ich mich auch erst damit beschäftigen.
Das wäre dann auch sehr historisch, aber das ist ja auch nicht unspannend.
Ja. Gut. Hören wir auf oder haben wir schon wo aufgehört?
Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hiermit. Ich verabschiede mich und ja, wir hören uns demnächst anderweitig wieder.
Hoffentlich ohne Erkältungssymptome diesmal.
Richtig, ja, bei mir ist eher der Kopfschmerz, aber naja. Was sollen wir machen?
Jawohl.
Macht es gut, bis dann.
Ciao.